Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 121 mit der Aufnahme am 25. Februar 2024. Wieder am Mikrofon einer der Leistungsträger, dieses inhaltlichen Leistungsträger, darf ich ja vielleicht so ein bisschen differenzierter sagen, ist Pascal Nolderik, unser Podcast-Arzt. Hi Pascal.
Einen wunderschönen guten Abend.
Nicht am Mikrofon direkt dabei, aber die andere inhaltliche Leistungsträgerin, die sich, trotzdem sie es heute nicht schafft zur Aufnahme, nicht abhalten ließ davon, uns inhaltlich einen Beitrag, zwei Beiträge zu schicken. Die Claudia Czernik, unsere Podcast-Public Health Physiotherapeutin. Und an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal Gruß und nochmal herzlichen Dank, dass du uns die News noch so zugeschickt hast. Und ich bin natürlich auch dabei, der mal wieder nicht inhaltliche, sondern nur bearbeitungstechnische Leistungsträger dieses Podcasts, euer Podcastpfleger Philipp Schunke, Salut allerseits. Jetzt übernimm mal du.
Genau, ich übernehme heute Claudis Part, was euch heute erwartet, weil das kann sie jetzt nun mal nicht alles wissen. Wir haben erstmal News zum Cannabis-Gesetz, zur Krankenhausreform, das muss dieses Mal doch wieder sein. Dann haben wir ein Update zur Blanko-Verordnung für Ergotherapie, wo wir uns beim letzten Mal unsicher waren, wie das denn genau ausgestaltet ist. Und noch ein paar Kurznews. Wir haben ein Interview mit Marianella vom Kongress Armut und Gesundheit. Und wir haben in dieser Episode noch einen kurzen Murks und eine Kontaktanzeige zum Schluss.
Genau.
Jetzt aber einmal kurz rüber wieder an dich, Philipp. Wie geht's dir denn?
Ich bin tierisch gestresst. Ich hatte schon überlegt, ob ich bei der Ankündigung sage, einem griesgrämigen Podcastpfleger. Die Woche war voll. Und auch der Sonntag ist jetzt auch voll und so schön es ist, hier die Aufnahmen zu machen, danach ist halt auch wieder Arbeit und Schneiden und es war mir einfach heute ein bisschen zu viel, deswegen tendenziell griesgrämig. Nächste Woche steht aber Zirkuswoche in der Schule an und ehrlich gesagt freue ich mich darauf. Ich hoffe, ich kann einfach abschalten und mich dann einfach mal fallen lassen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ist auch eine volle Woche gewesen und eine volle Woche steht an. Zwischendrin war ich dieses Wochenende unterwegs in Erlangen, da war ein Treffen einer Nachwuchsförderungskohorte. Es gibt so ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs in der Allgemeinmedizin, kurz PROGRESS. Da habe ich, glaube ich, auch von erzählt, als ich da eingestiegen bin letzten März. Genau, jetzt war wieder eines der Treffen, sozusagen das Jahrestreffen, das größere, genau. Und wir haben da uns getroffen, verschiedene Themen ausgetauscht. Und es war natürlich auch einfach nett, alle wiederzusehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwie alle gut durch die Woche kommen. Warum wir uns eigentlich schon wieder so kurz melden, ihr hattet ja im Januar nämlich ja gar keine Episode von uns, aus Gründen, die wir schon vor zwei Episoden erläutert haben. Deswegen hatten wir uns gedacht, melden wir uns ein bisschen kürzer zurück, auch weil diese Episode natürlich noch vor dem Arbeit- und Gesundheitskongress erscheinen sollte. Und wir haben aber dann auch festgestellt, dass diese Woche gesundheitspolitisch so viel passiert ist, dass es ganz gut ist, dass wir das jetzt verarbeiten können und dann nicht erst in ein oder zwei Wochen.
Ja, und dann spiele ich jetzt auch gleich nochmal den Gruß von Claudi hier ein, aber vorweg noch die kurze Information. Wir hatten uns ja vorgenommen, für diese Episode unsere Lieblingspodcasts oder zumindest die Lieblingspodcasts aus dem Gesundheitskontext, aber haben wir uns noch nicht drauf geeinigt, zu präsentieren. Zumal Claudi nicht da ist, haben wir gesagt, das verschieben wir jetzt aufs nächste Mal, weil da hätten wir sie auch vorbereiten müssen. Das ist, glaube ich, authentischer, wenn wir es zusammen aufnehmen. Genau, und in diesem Sinne, das kommt dann in der nächsten Episode. Jetzt aber erstmal zu Claudis kurzem Grußwort.
Hallihallo, auch von meiner Seite. Ich kann heute Abend leider nicht mit dabei sein, weil ich mit meiner Mama ihr Weihnachtsgeschenk einlöse und ein bisschen Kultur genieße. Aber ich habe mir trotzdem nicht verkniffen, zwei Sachen noch aufzunehmen. Zum einen hatte Pascal noch eine Frage zur Blanko-Verordnung in der Ergotherapie. Und dann gibt's ein paar Neuerungen zur Krankenhausreform. Die werde ich auch noch mit einbringen.
Genau. Danke, Claudi. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit den News an und fangen auch gleich mit Claudis News zur Blanko-Verordnung an.
Ja, starten wir mal mit der Blanko-Verordnung in der Ergotherapie. Ich hatte das letzte Episode mit aufgenommen, dass es da jetzt eine Entscheidung gibt, die von der Schiedsstelle sozusagen jetzt freigegeben ist. Und zwar ab dem 1.4. gilt der Vertrag über die Blanko-Verordnung. Was bedeutet denn Blanko-Verordnung überhaupt? Es ist so, dass zwar immer noch eine ärztliche Verordnung besteht und die auch Grundlage ist, dass dann sozusagen die Therapeutin die Tätigkeit aufnehmen können, aber diese können dann eigenständig über die Auswahl des oder der Heilmittel, der Therapiefrequenz und die Dauer der einzelnen Behandlungstermine sowie die Gesamtdauer der Planckow-Verordnung oder der Gesamttherapie bestimmen. In der Ergotherapie startet die Planckow-Verordnung zunächst für 3 Diagnosegruppen, nämlich die PS3, die wahnhaften und affektiven Störungen, PS4, demenzielle Syndrome und SB1, Erkrankung der Wirbelsäule, Gelenke und Extremität. Das umfasst so ungefähr 20% der Versorgung und wenn das natürlich gut läuft, besteht auch Perspektive, dass es dann weiterhin ausgebaut wird. Pascal hatte mich jetzt gefragt, wie da sozusagen das Vorgehen ist. Ne? Also jetzt hat man ja sozusagen diesen Freifahrtschein, aber es braucht ja auch immer so Regularien, dass eben eine unverhältnismäßige Mengenausweitung die Versicherten dann nicht passieren kann. Und da hat man sich jetzt für ein Ampelsystem entschieden. Und zwar gibt es da grüne, gelbe und rote Phasen und man geht immer jeweils so von 15 Minuten Zeitintervallen aus. Zudem gibt es dann eben doch so ein paar Beschränkungen. Also zum Beispiel gilt die Planckow-Verordnung eben maximal 16 Wochen und das kann dann aber eben Patienten individuell, können diese 15 Minuten Zeitintervalle dann eingesetzt werden. Und genau, durchläuft man eben erst eine grüne Phase, dann eine gelbe Phase und dann gibt es aber eben auch die rote Phase und also für alles, was innerhalb der roten Phase erbracht wird, ist dann ein Vergütungsabschlag in Höhe von 9% vereinbart worden, dass es sozusagen nur so diese Maßregelung ist, dass man nicht dann einfach unendlich diese Therapie fährt. Ich werde euch auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, da könnt ihr dann auch nochmal genauer nachlesen.
So, von Blanco-Verordnung zu Cannabis. Kriegst
genau.
du dann einen Schwung
hin.
Da
kriege ich keinen guten Übergang hin. News Nummer 2 ist das Cannabis-Gesetz, denn ich sage hier schon ein zweiter Erfolg von Lauterbach. Auf den ersten kommen wir gleich noch in der News Nummer 3 sozusagen. In der vergangenen Woche oder zumindest etwas, wo hinter einen Haken setzen kann, war, dass der Bundestag am Freitag, den 23.02. das Cannabis-Gesetz beschlossen hat, was diese Droge mit einigen Einschränkungen legalisieren soll. Das war ja ein stark positiv aufgeladenes Versprechen oder negativ, je nachdem, wie man dazu steht, Versprechen der Ampelkoalition und auch eines der wirklich, naja, ich sag mal, zentralen publik gewordenen Themen so aus dem Koalitionsvertrag. Und es lag einfach in der Ressortverantwortung von Minister Lauterbach. Sein favorisiertes Projekt der Koalition ist es nach allem, was man so hört, nicht. Aber es lag eben in seiner Ressortverantwortung und das ist jetzt verabschiedet. Ein Versuch der Zusammenfassung. Also es gab ursprünglich ja mal ganz andere Pläne. Dazu hatten wir, glaube ich, auch mal kurz informiert. Da ist man jetzt aber weit von abgekommen von den ursprünglichen Plänen und hat jetzt etwas verabschiedet, was eigentlich keine grundsätzliche Legalisierung ist. Aber Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum besitzen und auch mit sich herumtragen. Also beispielsweise damit nach draußen gehen sozusagen. Hm. Der Konsum kann natürlich in der eigenen Wohnung stattfinden, so wie anderes auch. Im öffentlichen Raum aber beispielsweise nicht überall. Denn zum Beispiel nicht im 100 Meter Umkreis, genau gesagt vom Eingang einer Kita, Schule, Spielplätzen, Sportstätten etc. Und damit man mal sieht, wie das ausgeprägt ist, gibt es da so eine Karte von der Wiener Morgenpost, beispielhaft für Berlin. Wir packen das mal in die Shownotes. Da sieht man mal, da ist doch erstaunlich viel Rot in Berlin. Ne?
Wahnsinn, also ist ja im Prinzip.
So viele Kitas, Sportstätten, Spielplätze, Jugendeinrichtungen etc. Naja, und in den guten Teil der anderen weißen Flecken will man vielleicht doch gar nicht sein. Genau, also das wird schon, so wie es dann umgesetzt wird, interessant. Und jetzt würde ich sagen, vom Kontrollaufwand auch nicht zwangsläufig weniger. Aber das werden wir im Verlauf dann sehen. Genau, dazu gibt es dann noch Cannabis-Clubs, formal, glaube ich, heißen die nicht kommerzielle Anbauvereinigung, in der je Club bis zu 500 Mitglieder Cannabis für sich selbst und deren Mitglieder anbauen können und dann an die Mitglieder abgegeben können. Gibt es auch noch weitere Einschränkungen, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Und dann sind in dem gleichen Gesetzespaket auch noch Aufklärungsmaßnahmen gegen den Cannabiskonsum im Gesetz enthalten, sowie eine Evaluation, ich glaube nach 2 Jahren, wie es sich auf Kinder- und Jugendschutz ausgewirkt hat. Mhm. Das heißt, da ist auch schon direkt so ein Hebel drin. Ne? Falls es sich negativ auswirkt, könnte es also auch sein, dass das Gesetz in nicht so ferner Zukunft wieder abgeschafft wird. Ne? So, jetzt ja vielleicht die Frage, wie blicke ich denn so da drauf? Also ganz grundsätzlich aus medizinischer Sicht würde ich es natürlich begrüßen, wenn Menschen keine Drogen konsumieren würden. Mhm. Ja? Also auch keine Cannabis, ja, aber dann, das bedeutet eben auch kein Nikotin und kein Alkohol. Ja. Und dabei steht natürlich, weil da natürlich der Grund zur Annahme besteht, dass der Konsum durch so eine Freigabe wie hier beschlossen steigt. Ja. Ich sehe aber natürlich auch, dass ungeachtet der Illegalität Personen das ohnehin konsumieren. Ja, und ja, wenn wir in einem vertrauensvollen Arzt-Patienten-Gespräch fragen, ja, was die Patientinnen denn so an Genussmitteln etc. konsumieren, dann sagen die uns das auch oft genug bereitwillig, dass sie das tun. Ja, weil das ist ja ein geschützter Raum und ist ja auch gut für uns zu wissen. Ne. Und man sieht ja auch, dass der bisherige Umgang der Staatsgewalt, also Legislative, Exekutive und Judikative, alle zusammen irgendwie damit bisher nicht besonders erfolgreich war. Ne?
Ja, es wird Zeit. Ja. Das ist echt genau. Da was. Genau.
Deswegen im Verlauf wäre es vielleicht auch interessant, das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher zu beleuchten, wie jetzt Leute, die da lange für geworben haben, jetzt zu der Lösung stehen. Aber jetzt haben wir euch das einmal dargestellt und wechseln jetzt von diesem Riesenthema zu dem dann jetzt nun wirklich zweiten Erfolg, kann man schon sagen, von Lauterbach aus der vergangenen Woche.
Und dazu Claudi.
Genau. So, jetzt habe ich noch News mitgebracht zur Krankenhausreform. Mittwochabend zur späten Stunde hat nämlich der Vermittlungsausschuss getagt zum Krankenhaustransparenzgesetz. Vielleicht erinnert ihr euch, das Gesetz ist nämlich nicht durch den Bundesrat gekommen, sondern der Vermittlungsausschuss wurde angerufen und der hat sich jetzt entschieden, nämlich das Gesetz so erstmal passieren zu lassen. Das heißt, das kann dann wieder in den Bundesrat eingebracht werden und es gilt dann eigentlich auch als sicher, dass dieses durchgeht. Ja, was hat sich jetzt verändert in der letzten Zeit? Es wurde hier nochmal ein bisschen geschraubt und es sind jetzt auch nochmal neue Sachen bekannt geworden, die sozusagen auch in einem Transparenzgesetz jetzt mit eingefügt werden. Nochmal ganz zurück zu kommen, was steht eigentlich in dem Transparenzgesetz drin. Der Gesetzgeber möchte damit eben schaffen, dass mehr Transparenz über die Leistungserbringung in den Krankenhäusern stattfindet. Das heißt, es soll dann ein Register geben, wo die zugewiesenen Leistungsgruppen ausgewiesen sind und dann eben auch nochmal einzelne Parameter zu den Behandlungsdaten der Kliniken vorliegen und das soll dann auch Versicherte und Patientinnen und aber eben auch Ärztinnen und Ärzte und anderes Gesundheitsfachpersonal in die Lage versetzen, eben dann anhand dieser Parameter zu entscheiden, welche Klinik für sie die beste ist. So der Hintergrund. Jetzt musste man da so ein bisschen dran rumschrauben an diesem Transparenzgesetz, dass es eben auch durchgeht. Es gab ja da massive Kritik von den Ländern, die sich eben um ihre Planungshoheitskompetenzen da gefürchtet haben, ne, weil jetzt sozusagen die Leistungsgruppen vorher dadurch sozusagen vom Bund ja mehr oder weniger schon mal ausgewiesen worden, wie jetzt der Status quo ist. Und man fürchtete da, dass man da eben zu sehr in die Landeskrankenhausplanung eingreift. Ja, wie gesagt, die Änderungen, die es jetzt gibt, sind schon ganz schön massiv. Und zwar wurde sich jetzt geeinigt auf einen Transformationsfonds, eben auch mit Blick auf die große Krankenhaustransformationsreform, hätte ich jetzt fast gesagt. Es wird auf jeden Fall auch da Transformationen geben und das benötigt natürlich Geld. Und da wurde sich jetzt darauf geeinigt, diesen Fonds ab 2025 für die nächsten 10 Jahre mit 50 Milliarden Euro zu füllen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer füllt diesen Topf? Und natürlich gibt es darum Streit. Es ist nämlich so, dass Karl Lauterbach angekündigt hatte, dass sich diese Summe Bund und Länder teilen. Jetzt gibt es aber einen kleinen Pferdefuß, also zumindest für die Krankenkassen, denn mit Bundesgeldern meinte Karl Lauterbach nämlich den Gesundheitsfonds und darin sind ja auch hauptsächlich Versichertengelder. Das heißt, letztlich wird dieses zum großen Anteil oder zur Hälfte auch durch Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt, was natürlich den Krankenkassen gar nicht schmeckt, weil das natürlich jetzt auch nach wie vor keine bessere Situation in den Kassen gibt und das würde ja nochmal eine massive Belastung auch der Beitragszahlenden bedeuten und ja, dann wahrscheinlich oder vielleicht auch wieder die Zusatzbeiträge mit erhöhen. Ja, zudem ist noch vorgesehen, dass eine Anpassung der Landesbasisfallwerte erfolgen sollen. Landesbasisfallwerte werden benutzt für die DRG-Berechnung, also quasi dann die Krankenhausvergütung, so wie sie momentan ist. Hier ist das Ziel, die Kliniken insbesondere bei den Tariflohnsteigerungen jetzt sozusagen erstmal akut mit zu entlasten. Aber auch da gibt es sehr viel Kritik, weil normalerweise werden die Landesbasisfallwerte verhandelt zwischen den Playern der Kliniken und den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und es ist nicht vorgesehen, dass da der Gesetzgeber hier eingreift. Also ich sage mal so, wir haben, ne, erstmal waren, glaube ich, die Mehrheit erleichtert, dass es jetzt weitergeht auch mit der Krankenhausreform dahingehend, dass das erste Gesetzespaket jetzt erstmal durchgewunken wurde, aber zumindest im Vermittlungsausschuss. Aber ich glaube, eine Zeitung titelte auch, ja, es herrscht auch gewissermaßen Katerstimmung, weil von vielen Seiten jetzt wieder Kritik kommt, auch im Hinblick auf das Vorgehen, im Hinblick auf, ne, wer zahlt dann wofür, wie findet man jetzt zueinander, wie ist die Einigung. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt auch weiterhin auswirkt auf den Prozess der Klinikreformen. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Es wird nicht die letzte News zur Krankenhausreform gewesen sein.
Ich wollte es noch ganz kurz kommentieren, was Claudia gesagt hat, auch wenn sie darauf jetzt nicht reagieren kann. Genau, weil eigentlich, nein, alles gut, geht nicht gegen ihren Kommentar.
Geht nicht,
genau, weil das Ziel war ja eigentlich doch vorher mal, und das war ja auch oft genug gesagt von Lauterbach selbst, kein weiteres Geld ins Krankenhaussystem zu schütten. Ne? Und es ging jetzt doch wieder nur mit ordentlichen finanziellen Anreizen, ja, das ist jetzt ja nicht so knapp, dieser Transformationsfonds, wie der bemessen ist, ein Gesetz zur Krankenhauslandschaft zu verabschieden. Und das macht doch ein bisschen, ach, jetzt, ich will jetzt noch nicht, vielleicht noch nicht verdrossen sagen, ne, aber so, dass sich da nur was bewegt, wenn man sagt, und wir geben euch noch ein paar Milliarden, damit es auch irgendwie klappt, ja. Weil auch schon bei den anderen Reformbemühungen ging es immer nur mit mehr Geld, mit mehr Geld. etc. Na gut, jetzt warten wir erstmal ab. Im Bundesrat ist jetzt ja für den März die nächste Entscheidung angekündigt. Und sofern bis dahin kein neuer großer finanzieller Streit ausbricht, das ist jetzt ja noch offen, ja, sollte zumindest dieser Teil der Krankenhausreform verabschiedet werden. Ich bin ganz ehrlich, dass mich der bisherige zeitliche Verlauf jetzt nicht optimistisch stimmt, dass wir auch noch die weiteren Gesetze verabschiedet sehen in dieser Legislaturperiode. Aber ich lasse mich gern von einer Strukturreform überraschen.
Würde uns alle überraschen. Aber wenn wir beim Geld sind, kannst du ja gleich weiter.
Wenn wir beim Geld sind, haben wir noch eine andere News, die ist auch gar nicht so lang. Es gab eine Einigung eigentlich schon zur letzten Episode, aber dann wurde nochmal nachverhandelt. Jetzt ist es offiziell. Es gibt mehr Geld für die medizinischen Fachangestellten. Genau, der Verband medizinischer Fachberufe für die MFAs und die Arbeitgeberseite haben sich geeinigt. Und die MFAs bekommen ab dem 1. März, also sehr bald, im Schnitt 7,4% mehr Geld. Das verteilt sich aber recht ungleich, so wie ich gelesen habe. Mhm. Berufseinsteigerinnen bekommen nämlich 22% mehr, also schon eine ordentliche Erhöhung. Mhm. Und für Personen ab dem 29. Berufsjahr, also einfach Personen, die schon sehr lange in der Praxis in diesem Beruf arbeiten, kriegen dann 2,5% mehr. Ja, damit, und das ist auch das, was die, genau, das ist dann nicht so viel, ne? Mhm. Aber ich habe wirklich gar kein Gefühl dafür, wie viele Leute gibt es in welcher Gruppe und wie notwendig ist das.
Ja, bei 2,5 ist ja noch nicht mal Inflationsausgleich. Nee, genau, also das ist ja jetzt schon sehr, sehr wenig.
Ja. Genau. Ich denke, also das, was die beide damit bezwecken wollten, also beide Verhandlungsseiten haben das auch dann betont, damit gibt es mehr Abstand zum Mindestlohn, also nach unten hin, und weniger Abstand zu den Pflegekräften. Ja, also nach oben hin, und das ist sicherlich wichtig für die Attraktivität des Berufsfeldes. Ich denke, dass es mindestens eine angemessene Steigerung sicherlich wäre, mehr schöner gewesen. Man muss natürlich aber auch einfach sehen, dass die Umsetzung in der Praxis nicht leicht fallen wird, denn es ist ja nicht so, als dass man diese Mehrkosten weitergeben könnte. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, gut, dann erhöht man eben die irgendwie den Cent von jeder Ware um den Preis von der Ware um 10 Cent, so rum.
Ein paar Igel-Leistungen mehr abrechnen.
Genau, das ist nämlich das, was du machen kannst. Ne? Du könntest irgendwie deine Leistung ausweiten. Das ist ja das, was alle im Gesundheitswesen nicht wollen. Mhm. Ja, oder du musst halt sagen, und da gibt es ja dann bei der eigenen Honorarreform, wir erinnern uns ein paar Episoden zurück, ist ja auch schon nicht so super viel rumgekommen, ne? Dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte irgendwie sehr viel mehr aus dem Krankenkassentopf kriegen würden. Also das wird in der Umsetzung sicherlich sportlich, ist aber für diese wichtige Berufsgruppe, die ja auch sonst gerne mal von Krankenhäusern abgeworben wird, um dort die eigenen Mangel an Pflegekräften auszugleichen, sicherlich eine sinnvolle Entscheidung, das so zu machen.
Du hast, wie gesagt, du bist ja der Leistungsträger, der inhaltliche Leistungsträger dieser Episode, neben Claudi. Jetzt hast du dir natürlich 3 Kurznews selber reingesetzt, also ein bisschen natürlich dafür verantwortlich, aber ich hoffe, du bringst sie alle. Das erste würde mich besonders interessieren und das dritte, also ja, eigentlich alle. Also kann dir das jetzt nicht streichen, du musst die jetzt durchmachen.
Muss ich jetzt durch. Macht auch gar nichts, wir fangen an mit dem RKI, da gab es ein offenen Brief, nein, es wird, glaube ich, getitelt sogar Brandbrief des Personalrats des Robert-Koch-Instituts, dass die natürlich irgendwie nicht von einer Aufteilung des Robert-Koch-Instituts überzeugt sein können, qua Amt, ist, glaube ich, klar. Mhm. Ich finde es trotzdem ganz interessant, dass sie da direkt an Mr. Lauterbach probiert haben zu schreiben oder geschrieben haben und sagen, es gibt, EPAM ist irgendwie unsinnig, es gibt dann 2 geschwächte Institute sozusagen und vor allem brauchen wir unbedingt jetzt mal einen Gesetzentwurf, damit wir wissen, wie es weitergeht, ja, weil man so in der Planung das ja bedeuten würde, dass das RKI zerschlagen wird, wie sie schreiben. Da hatten wir ja auch schon ausführlich mit Rolf Rosenbrock darüber diskutiert, dass jetzt wenigen Leuten in der Public Health Szene als sehr positiven Vorschlag aufgefallen ist, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Ja, und eigentlich mit diesem Vorschlag wenige Leute was anfangen können. Aber wir werden schauen.
Ja, wir
schauen.
Auch. Du hast das Interview, hattest ja noch keine Chance, das zu hören, was wir mit der Maren Janella geführt haben. Mhm. Der Lauterbach kommt ja zum Kongress Armut und Gesundheit.
Ah ja, und wollte ihn da stellen.
Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, er wird einen Vortrag zu einem anderen Thema halten, das alles so gefährlich ist. Ich habe immer noch nicht geschafft, ins Programm reinzugucken. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass man ihn dazu kriegt, dass er da sich äußert zu den weiteren Plänen, was das BIPAM betrifft.
Genau, dann gibt es noch eine weitere Kurznews, die ja eigentlich gar nicht so richtig erwähnenswert ist. Aber der GBA, also Gemeinsame Bundesausschuss, beauftragt eine Studienanalyse eines zu Lipid-Screenings bei Kindern. Also wie viel Blutfette sozusagen die haben, ja. Soll das EWGIG machen und dann soll auf wissenschaftlicher Grundlage entschieden werden, ob es für Kinder und Jugendliche ein entsprechendes Screening auf krankhaft erhöhte Blutfettwerte sozusagen eingeführt werden sollte oder nicht. Mhm. Und das ist klar, das kommt irgendwie aus Minister Lauterbachs kardiovaskulärer Präventionsstrategie. Ja, also ist irgendwie klar, wo das herkommt. Aber zufälligerweise bin ich da so halb mit involviert. Es gab eine Anfrage an die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, in der ich ja involviert bin auch in der Leitlinienarbeit. Deswegen weiß ich, dass gerade die Leitlinie zur Diagnostik und dem Management von diesen erhöhten Blutfettwerten bei Kindern und Jugendlichen überarbeitet wird.
Ach so, okay.
Genau, und da geht es auch drin. Also ich war jetzt noch nicht bei dem ersten Treffen, da geht es dann darum, macht ein Screening Sinn, ja oder nein, aus der aktuellen Literatur, wie behandelt man denn, ne? Also wie funktioniert die Diagnostik, wie funktioniert ein Screening, wie funktioniert Therapie davon. Ne? Also genau diese Fragen werden alle adressiert. Und der GBA könnte davon wissen, denn dieses Projekt ist Innovationsfonds gefördert, ja. Also vom GBA quasi selbst gefördert, dieses Projekt. Und jetzt wird es nochmal anders gemacht. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Aber manchmal fragt man sich, warum weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Zum Abschluss der Kurznews eine positive Nachricht.
Okay.
Die Neubesetzung der Ständigen Impfkommission steht fest. Ich wusste es jetzt schon ein bisschen länger, aber ich kann hier stolz verkünden, dass meine Chefin, nämlich Professor Beate Müller aus Köln, auch Teil der wird oder geworden ist.
Wir können davon nicht profitieren. Ne?
Also ich meine, wir können davon nicht profitieren, leider. Also vielleicht können wir irgendwann mal eine Episode mit ihr machen zur STIKO-Arbeit, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen.
Ja, erstmal muss sie sich einarbeiten und die andere Sache, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen dann plaudert. So funktioniert die STIKO ja nicht. Also
ja, ich glaube auch. Aber genau, ich finde es natürlich trotzdem schön.
An dieser Stelle bitte Grüße ausrichten und unseren
Grüße und Gratulation.
Kann man sie gratulieren oder ist das so eine Sache, die man nicht ablehnen kann?
Ich glaube, es ist vor allem viel Arbeit und wenig Geld.
Eben. Dann wünschen wir ihr viel Kraft und gute Entscheidung oder sowas.
Viel Kraft und gute Entscheidung, genau.
So.
Und damit haben wir den News-Part auch weitgehend abgefrühstückt.
Hervorragend. Ich danke dir für die ganzen Informationen. Ich würde auch sagen, wir gehen gleich zum Interview weiter. Wir haben ja die Marin Janella schon, ich wollte jetzt sagen mehrfach, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir sie in dieser...
Zum zweiten Mal?
Ist das jetzt zum zweiten Mal? Also auf jeden Fall, ja, dieser Podcast steht in einem engen Kontakt mit dem Kongressteam Armut und Gesundheit und in dem Fall schon so enger Kontakt, dass ich nicht mehr weiß, wie häufig sie hier zu Gast war. Toller Kontakt, ich bin immer wieder gerne da. Und ich glaube, das ist genug Vorrede und ich wünsche uns allen viel Spaß beim Interview. Wir sitzen hier mit einer wunderbaren Aussicht über Berlin und ich hatte mir ja vorgenommen, häufiger Termine zu machen, die sinnstiftend sind. Das ist so ein bisschen nach dem Gespräch mit Rolf Rosenbrock mir im Gedächtnis geblieben und ist auch wieder ein Public Health Thema. Und heute sitzen wir, Claudi zugeschaltet. Hallo Claudi.
Ich wollte gerade sagen, sinnstiftend und kaffeespendend, oder?
Und kaffeespendend auch sogar, guter Kaffee, sehr schön. Sitzen mit Marin Janella hier am Tisch und freue ich mich auch. Und wie gesagt, sinnstiftend, weil einfach gut, nette Menschen auch mal live zu treffen.
Gleichfalls.
Wir haben jetzt ein ganz konkretes Thema und zwar den Kongress und wir sind ein bisschen spät dran und ein bisschen Asche auf unser Haupt. Wir hatten es ja immer schon mal wieder angekündigt, aber irgendwie das doch auch mal ein bisschen vertieft, unseren HörerInnen zu kommunizieren, was denn da konkret ansteht und natürlich jetzt auch die Möglichkeit noch zu sagen, man kann sich natürlich auch noch anmelden.
Dann kann ich den Werbeblock schon mal weglassen.
Nein, gerne doppeln. Sowas kann man immer doppeln. Aber trotz alledem, vielleicht fangen wir einfach damit an, kann man kurz sagen, was die Teilnehmer in dieses Jahr denn Besonderes erwartet?
Ja, ich versuch's mal so halb kurz. Also erstmal schön, dass ich wieder da sein kann und schön auch, dass du hier bist und du fehlst, Claudi, dass du nicht mit hier bist vor Ort.
Ja, ich wäre auch gern bei euch.
Genau,
wir nicht nur wegen des Kaffees.
Ja. Aber auch, genau. Beides gut, glaube ich. Genau. Ja, also was ich zum einen schön finde, ist, dass das Programm halt wieder tatsächlich so bunt und auch vielfältig ist, wie es ist. Wir haben ja vor 3 Jahren angefangen, ein neues Konzept für den Kongress zu erarbeiten, weil wir in den digitalen Raum mussten und konnten dann in diesem Jahr das erste Mal wieder, letztes Jahr jetzt ja schon, wir haben schon 2024, am Henry-Ford-Bautagen das erste Mal wieder ein neuer Ort.
Ist die FU die neue TU? Yes. Also ist es tatsächlich langfristig wahrscheinlich dann auch so ein bisschen?
Mittelfristig.
Weil ist meine Alma Mater, ne? Ich bin ja gerne und Henry-Ford-Bau ist natürlich auch eindrucksvoll.
Ja. Mittelfristig, weil die TU umgebaut wird, allem auf den Flächen und wir jetzt ein paar Jahre nicht hin dürfen. Und deswegen war es auf jeden Fall im letzten Jahr und in diesem Jahr ist es auf jeden Fall erstmal eine tolle neue Option. Genau, wir fühlen uns da sehr wohl, haben auch durch die tolle Kooperation mit der FU die Möglichkeit, die Räume wieder so günstig zu kriegen, dass wir uns leisten können. Das ist auch super und natürlich auch immer ganz wichtig für uns. Und wir haben im letzten Jahr dann aber gedacht, wir wollen aber nicht wieder nur in Anführungszeichen in Präsenz tagen, sondern wollen schon auch die Errungenschaften aus dem Digitalen, Stichwort Barrierefreiheit, Stichwort Nachhaltigkeit, weiter nutzen und haben so ein doppeltes Format gefahren, dass wir Teile im Digitalen umgesetzt haben und Teile in Präsenz.
Daran haben wir auch für dieses Jahr festgehalten und haben das aber nochmal umgedreht. Also wir fangen mit dem Präsenzteil an am 5. und 6. März am Henry-Ford-Bau mit auch dem größten Teil der Veranstaltungen und machen dann eine Woche später am 12.3. im Digitalen weiter. Das ist super. Wir haben vorhin mal in die Wetteraussicht geguckt und wenn das stimmt, dann haben wir wirklich so 12 bis 15 Grad und Sonnenschein.
Und dann da unten.
Okay. Das wäre natürlich mega, einfach die Vorstellung
da. Sein Café wird so überlaufen sein dann wahrscheinlich. Wie heißt das? Oh, Delice Nomond oder sowas?
Ja, wir haben natürlich auch ein gutes Catering.
Ja, natürlich.
Catering. Aber genau, man darf den Ort verlassen, man muss es aber nicht. Und genau, vor allem kann man sich auch auf dem Vorplatz dann aufhalten und so. Und ja, die Räume sind halt alle lichtdurchflutet. Und so. Das wird richtig toll. Da freuen wir uns sehr drauf. Der Anmeldestand lässt auch wieder zu, dass wir hoffnungsvoll sein können, weiterhin auch die größte Public Health Veranstaltung in Deutschland zu bleiben mit um die 2000 Teilnehmenden.
Aber ihr seid doch konkurrenzlos. Würde ich, okay, dazu musst du jetzt nichts sagen, aber gut.
Aber genau, das freut uns auf jeden Fall auch total. Und mich freut es, dass wir wieder so politisch sein dürfen, wie in den letzten Jahren. Wir hatten ja im letzten Jahr so einen ersten kleineren Höhepunkt mit der Teilnahme vom Bundespräsidenten an der Eröffnungsveranstaltung. Und dürfen in diesem Jahr mit Herrn Lauterbach eröffnen, der auch in Präsenz kommen wird.
Wow.
Und Steffi Lemke entsendet ihre Staatssekretärin in die Abschlussveranstaltung. Von daher eröffnet Gesundheit und Umwelt schließt, was toll ist.
Ja.
Und wir haben auch in den Veranstaltungen ganz viel so Kommunal- und Landespolitik. Was ich spannend finde, es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung um die Situation der RiderInnen in der Lieferbranche, wo unsere Berliner Staatssekretärin Kanzel Kiesi-Teppe kommen wird, was ich total gut finde und was auch echt eine schöne Errungenschaft ist des Kongresses inzwischen, dass er auch so politisch wahrgenommen wird und
nicht,
auch diskutiert
nicht,
wird.
Ist die Gesundheit? Sorry.
Nee, die ist Arbeit, Soziales, okay, gut, Gleichstellung, also, nee, genau. Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, wenn du es genau wissen möchtest. Und in ihrer Rolle Arbeit ist sie in der Veranstaltung zu den Riderinnen mit dabei. Genau, und das Letzte, was mich total gefreut hat, ist, dass wir setzen ja jedes Jahr ein Motto, in diesem Jahr sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima und warten dann immer ein bisschen, wie die Beiträge
das muss ich erstmal sacken lassen.
Genau, sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima.
Okay.
Genau, und warten dann jedes Jahr, was uns da für Beiträge erwarten und das ist schon immer, natürlich versuchen wir das irgendwie so einen Bedarf vorzuzeichnen, aber wissen es natürlich nicht genau. Ja. Claudi weiß das noch, ist das immer so ein bisschen.
Aber das kam doch jetzt wahrscheinlich super an,
oder? Unsichere Größe ist und das ist total aufgegangen.
Ja,
also es gab, glaube ich, kein Kongressjahr, wo uns so viele Beiträge dazu erreicht haben. Und von den knapp 120 Veranstaltungen, die wir machen, sind auch 30 ungefähr zu diesem Thema.
Ja. Aber mit dem Digitalen.
Ja, zusammen, genau, insgesamt. Genau. Und es sind dann so ganz, ganz unterschiedliche Themen auch innerhalb dieses Themas, was ich spannend finde. Also schon auch unsere klassischen Setting-Vorhaben, die vorgestellt werden, die sozusagen um die Frage Umwelt und Klima erweitert werden. Also wie das in Hochschulen aussehen kann, in Kitas aussehen kann, in Schulen aussehen kann. Dann die Rolle der Nachwuchskräfte als so Change Agents finde ich irgendwie spannend. Also wie der ÖGD sich auch nochmal mit Blick auf Transformation anders aufstellen kann. Dann das Thema Umweltgerechtigkeit in Kommunen ist relativ stark. Und auch so das Thema Gesundheitskompetenz, wenn es um Umwelt und Klima geht.
Ja, Maren, du hast ja das Kongressmotto schon angesprochen und also genau aus eigener Erfahrung weiß ich auch immer, dass es ein sehr reflektierter Prozess ist. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, warum habt ihr euch in diesem Jahr eben für genau dieses Thema entschieden?
Ja, genau, das stimmt. Und wir beginnen immer mit der Themensuche mit einem jährlichen Strategietreffen, das wir meistens auch relativ nah an den Kongress umsetzen. Also
danach quasi?
Direkt, also eigentlich im April meistens.
Okay, wow.
Spätestens im Mai, aber meistens im April sogar noch, wo wir mit allen KooperationspartnerInnen, also Mitveranstalter, Förderer, Mitglieder der Programmkomitees zusammenkommen und einmal kurz bilanzieren, wie war der letzte Kongress. Wir stellen immer so unseren Evaluationsbericht vor und dann gibt es dazu immer Feedback. Und dann gucken wir relativ schnell nach vorne und überlegen, okay, was gab es für Diskussionen, die fortgeführt werden möchten, unter welcher gemeinsamen Flagge wollen wir dann segeln im nächsten Jahr. Und ich hatte den Eindruck, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann hätten wir vor der Pandemie schon mal, das war auch das Jahr, wo du bei uns warst, Claudi, dann hätten wir quasi eigentlich schon mal das Thema Klima, Umwelt, Gesundheit und die Synergien oder Co-Benefits gesetzt. Und dann kam die Pandemie und dann war erstmal originär Pandemie-Thema und dann, was sich daraus ableitet und dann im letzten Jahr ja das Thema Transformation.
Wobei man ja sagen muss, Umwelt war immer ein Thema. Ne? Also es ist jetzt nur sozusagen jetzt das Leitthema.
Das ist so ein Fokus. Genau, das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Genau, wir haben das immer schon auch als Gegenstand gehabt im Kongress oder seit vielen Jahren. Aber jetzt durch dieses neue Thema sind oder durch das Setzen des Themas als Schwerpunkt so, sind nochmal neue KooperationspartnerInnen dazugekommen. Und wir haben zum Beispiel das Umweltbundesamt als Mitveranstalter in diesem Jahr. Und das hat auch nochmal echt einen Drive reingebracht. Und wir haben auch nochmal ein Sonderkomitee, ein Sonderprogrammkomitee zu diesem Fokus konzipiert und umgesetzt und haben uns zweimal mit den AkteurInnen getroffen und diese vielen Beiträge, die es gab zu dem Thema, vorgeklustert, überlegt, was kann man da für eine Dramaturgie aufbauen, was gibt's vielleicht noch für Themen, die fehlen und so. Das war nochmal richtig mühsam, aber auch richtig lohnenswert, fand ich. Und nachdem wir letztes Jahr das Thema Transformation hatten, Maja Göpel, das hat sich sehr verfangen, auch bei den AkteurInnen, die beim Strategietreffen dabei waren, war eigentlich relativ schnell klar, okay, wir wollen nochmal tiefer einsteigen in die Themen Umwelt und Klima und die verbinden mit Gesundheit. Und wenn man sich dann genauer anguckt, eher Klimaanpassungsstrategien und Umweltgerechtigkeit, also wenn man das jetzt auf unseren Public Health-Bereich nochmal mehr bezieht und auch weniger sozusagen in Konkurrenz zueinander sehen, sondern eher wirklich zu gucken, was gibt's da für Synergien, was sind da Co-Benefits und so. Und das hat sich total verfangen. Also das war dann sehr einhellig, die Meinung war mein Eindruck. Und so sind wir dann zu diesem Fokus gekommen und dann machen wir uns immer noch mal Gedanken, unter welchem Motto und so. Und dann war dieses Motto, sozial gerecht, Gesundheit, Umwelt, Klima, tatsächlich ein Vorschlag vom Umweltbundesamt, den wir dann aufgegriffen haben und jetzt unter dieser Fahne flattern.
Jetzt würde mich ja total interessieren, was denn da drunter alles läuft. Wahrscheinlich ist es aber viel zu viel, um das alles zu listen. Aber du könntest ja zumindest dein High, also gibt es ein oder zwei oder drei Highlights für dich? Also gerne auch natürlich aus diesem Strang, aber es muss natürlich jetzt nicht aus dem Strang sein.
Ja, das ist immer total schwierig. Also, Claudi weiß es, also wir tun uns als Team immer so mega schwer, so Highlights zu benennen, weil das natürlich für uns alles irgendwie mega toll ist. Aber was ich schon finde, sind so ein paar Besonderheiten in diesem Jahr. Und genau, da kann ich natürlich gerne was zu sagen. Ich hatte, wir haben ja Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professorin in München, als Keynote in diesem Jahr. Und mit der hatte ich letzte Woche das Vorgespräch und fand das nochmal extrem spannend. Und deswegen ist es so die erste Sache, auf die ich mich sehr freue, dass sie nochmal als Public Health Ethikerin nochmal so eine ethische Perspektive auf unser Motto formulieren wird. Und es gibt diverse Stellungnahmen vom Deutschen Ethikrat, nochmal auch zu Auswirkungen der Pandemie, zum Thema psychische Gesundheit, zum Thema Resilienz. Und da wird sie so einen Auszug draus geben. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass sie auch nochmal so Fragen zu so Konzepten oder Begrifflichkeiten, die wir so total selbstverständlich benutzen, wie Vulnerabilität zum Beispiel, dass sie das nochmal sich auch ein bisschen kritischer angucken wird. Das finde ich total spannend, weil da natürlich auch ganz viel so Stigmatisierung und so drinsteckt, wenn man sich es genauer anguckt. Ne?
Wäre ganz nervös.
Und das, da habe ich einfach total, also genau, das ist so ein erstes, worauf ich mich mega freue, dass sie das macht und auch mit so viel. Also sie hat auch sehr schnell zugesagt, auch sehr freudig zugesagt. Toll. Und das wird nochmal, also genau, da freue ich mich sehr drauf. Dann freue ich mich, dass Maja Göpel nochmal kommt, also dass sie gesagt hat, ich war letztes Jahr dabei und so und wir wollen gerne, dass sie danach mit Alena Büchs im Gespräch nochmal zu den Thesen von Alena Büchs spricht und Alena Büchs nochmal Bezug nimmt quasi auf die Thesen von Maja Göpel aus dem Vorjahr. Auf die beiden freue ich mich total. Ich darf das mit Maike Voss zusammen moderieren und ich glaube, da ist gar nicht viel Moderation nötig. Ich glaube, man stellt beiden eine Frage und dann, dann wird das quasi ein Selbstläufer. Dann haben wir ja seit einigen Jahren ein Gremium von Menschen mit Armutserfahrung, die uns in der Kongressvorbereitung und Umsetzung unterstützen und diese Perspektive hochhalten und stark machen. Und die machen wieder eine Veranstaltung, diesmal zum Fokus Altersarmut. Da freue ich mich sehr. Also zum einen, dass das weiter Bestand hat und sie auch weiter eine eigene Veranstaltung machen möchten und damit so viel Engagement auch weiter dabei sind. Und dann haben wir manchmal ja so Metathemen oder so Themen, die jetzt nicht originär mit Armut und Gesundheit zu tun haben, sondern wo wir eher manchmal gucken, was gibt's so für Konzepte oder Modelle um Armut und auch um Armutsbekämpfung. Und da freue ich mich sehr auf eine Veranstaltung mit Marcel Fratscher und Tex Minau. Dieser Verbund von Menschen, die sehr reich sind,
die
sagen, hey, tax me now, also besteuer mich. Und die möchten gerne sozusagen, genau, einfach ihren Beitrag in die Solidargemeinschaft einzahlen und möchten das nicht über Spenden tun, sondern möchten das sozusagen über den gängigen Weg der Besteuerung. Und dann noch ein Kollege, der vom bedingungslosen Grundeinkommen, der kommen wird. Und die werden sozusagen mal so gemeinsam gucken, was gibt es denn für Konzepte sozusagen der Armutsprävention auf so einer Metaebene. Und das genau wird unsere Kollegin Marina aus dem Kongressteam moderieren und Stefan, unser Geschäftsführer, da freue ich mich sehr.
Die sind aber hoffentlich alle nicht parallel, die du gerade nennst.
Nein,
weil das sind alles, die kämen nicht alle jetzt auf meine Liste.
Ja, genau. nee, das, genau, die finden nacheinander statt oder an unterschiedlichen Tagen. Und dann finde ich schön, dass wir manchmal so Methoden haben, die wir selber kennenlernen oder ausprobiert haben. Und ein paar Kolleginnen aus dem Kongressteam, auch Claudi, hatten sich damals weiterbilden lassen in der sogenannten Escape Game Methode.
Okay.
Wo man sozusagen, wo man sozusagen versucht über diese, also viele kennen quasi diese Escape-Räume, wo du irgendwie, mit deinem Team.
Ich versuche jetzt gerade mir vorzustellen,
genau,
wie das jetzt.
Mit deinem Team irgendwo eingeschlossen und musst halt gemeinsam gucken, da rauszukommen. Und diese Methode ist von Kolleginnen aus Niedersachsen versucht worden zu adaptieren auf den sozialen Bereich, wo man versucht hat, über auch eine spielerische Art sich halt so Fragestellungen zu nähern. Und da gibt es ein Escape Room zum Thema Armut. Und da gab es einfach eine Schulung, an der hat unter anderem auch Claudi teilgenommen, wo man diese Methode beigebracht bekommen hat, wie man so einen eigenen Raum aufbaut. Und das wird jetzt sozusagen fortgeführt. Und auf dem Kongress gibt es sozusagen eine Vorstellung dieser Methode und auch so ein bisschen so ein Anteasern von so einem Escape Game zum Thema Armut. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch wieder auf unseren Science Slam. Das ist so mein letztes Highlight, was ich noch nennen wollte.
Daran merkt man, dass ich mich echt noch nicht darauf vorbereitet habe, aber den Science Slam gibt es augenscheinlich dann
auch wieder. Ja, genau, den gibt es auch wieder, wo man versucht, sozusagen das Thema Poetry Slam, also auf humoristische und irgendwie kurzweilige Art und Weise.
Genau. Und es ist zum Abend wahrscheinlich wieder. Ne?
Genau, aber das halt mit einem wissenschaftlichen Thema.
Aber was ich richtig schön fand, kann ich vielleicht hier nochmal kurz teilen, von einer, ich weiß gar nicht, ob sie vor ein oder zwei Jahren, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber auch teilgenommen hat beim Science Slam und sie hat jetzt einen längeren LinkedIn-Post verfasst, weil sie quasi Medizinerin geworden ist, ne, alles Staatsexamen durch und so weiter und ne, so ein bisschen ihre Highlights, ich sag mal jetzt so Lebensqualifikations-Highlights bis dato und da tauchte der Science Slam auf.
Oh, wow.
Das fand ich total
schön. Oh, das ist ja toll.
Genau, also scheint auch prägend zu sein, quasi, wenn man dann auf der Bühne steht.
Ja, ist es, glaube ich, aber auch. Ne? Also ich meine, der Raum ist immer proppenvoll gewesen, als ich da war.
Der Anmeldestand ist auch wieder riesig. Irgendwie Top 5 der meisten Anmeldungen.
Wir haben, also jetzt, Kongress steht an, sehr kurzfristig. Ich würde allen HörerInnen, die noch in Berlin zumindest sind, schon mal nahelegen zu gucken, ob man nicht doch mal ein Ticket noch klicken möchte.
Oder für den 12. Digital.
Das geht oder für den 12. Digital, das ist richtig.
Unbedingt.
Stimmt. Und ich werde auch versuchen, vielleicht ein paar Interviews für unsere Episoden rauszuholen. Mal gucken, wie viel Zeit und Lust ich habe, denn neben dem eigentlichen Zuhören und Mitdiskutieren dann auch noch Aufnahmen zu machen. Aber trotz alledem jetzt, um so eine kleine Metaebene nochmal zu machen. Jetzt kommt ja die Public Health Szene, wie du ja sagst, ist der größte Public Health Kongress Deutschlands, kommt ja hier schon zusammen. Was meinst du denn oder was empfindest du denn? Was sind denn so die Themen, die Public Health Szene bewegt? Oder was bewegt dich vielleicht auch sozusagen? Kann ja auch sein, die Public Health Szene ist ja so bunt, da kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig zusammenfassen, aber vielleicht gibt es so Stränge, die du wahrnimmst.
Ja, genau. Also genau, für die Public Health Szene zu sprechen, genau, das würde mir schwerfallen. Aber ich selber merke das schon, also so, ich merke das so auf mehreren Ebenen oder nehme so Dinge auf mehreren Ebenen wahr. Zum einen habe ich den Eindruck, dass das immer noch ganz schön Pandemienachwirkungen zu spüren sind. Also ich nehme schon an vielen Stellen auch eine große quasi Erschöpfung war und noch so nachwirken sozusagen aus dieser Zeit, weil viele AkteurInnen, gerade die in den Gesundheitsämtern gearbeitet haben oder vor Ort in den Kiezen aktiv waren, die schon sehr über ihre Grenzen gegangen sind, ne? Oder Bereiche, da sind jetzt, also mit dem direkten Versorgungssektor haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber vermittelt kriegt man das auch mit, die in den Kliniken oder Praxen gearbeitet haben, ne? Dass die wirklich ganz schön über ihre Grenzen gelaufen sind. Und das neben diesen körperlichen Folgen, die das auch für einige hatte, Stichwort Post- oder Long-Covid, aber auch sozusagen für das Thema psychische Gesundheit, ne? Also, dass das, dass da Menschen einfach, ne, natürlich ganz schön was mittragen und mitgetragen haben auch. und man dann ja in so einer besonderen Rolle ist, wenn man als Professionelle in dem Feld zum Beispiel selbst erkrankt, ne? Das bringt ja auch nochmal besondere Herausforderungen mit sich, so. Das ist so, so eine Sache, die ich noch total wahrnehme oder die ich auch viel in Gesprächen mitkriege und die ich selber auch merke, obwohl ich eine Schreibtischtäterin bin. Trotzdem merke ich das, dass es auch an mir nicht spurlos vorübergegangen ist, diese Zeit, und sich viel einfach kumuliert hat, ne? Aus dieser Zeit noch, und das.
Ja, ich hätte ja die These sogar noch, dass es sich weiter kumuliert.
Ja.
Also letztens hatte
und nicht so richtig abgetragen ist auch.
Ja, es wird ja auch ergänzt. Also sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist mir so durch den Kopf gegangen. Ich hatte irgendjemand gesagt, dass wir alle so einen kleinen posttraumatischen Stresssyndrom haben nach der Pandemie. Und er meinte, wieso denn posttraumatisch? Also wir sind ja aus der Pandemie in den Angriff Russlands auf die Ukraine, auf Inflation. Also sozusagen wir sind ja von Ausnahmesituationen in Ausnahmesituationen gekommen. Und wir kommen ja gar nicht aus diesem Krisenmodus raus, ne? Also.
Genau, total, total. Und dann nehme ich quasi auf so einer anderen Ebene natürlich so Novellierungsbemühungen wahr, was unseren Gesundheitsbereich betrifft, ne? Dass natürlich ganz vorne die Neustrukturierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
das
und
auch
des Robert-Koch-Instituts nicht direkt, aber indirekt bestimmt. Also ich glaube schon, dass das sehr Thema sein wird auch. Bislang ist es ja sehr spärlich quasi, was Informationen angeht. Ne? Es gibt ja bislang eigentlich nur die Information, dass es dieses neue Bundesinstitut geben soll, dass darin die BZGA komplett und Teile des RKIs aufgehen sollen. Viel mehr ist ja jetzt erstmal in der Public Health Öffentlichkeit, sage ich mal, jetzt erstmal nicht bekannt. Wie das dann im Kleinen aussehen wird, wird sich zeigen. Es ist ja ein Jahr Zeit für den Errichtungsbeauftragten, da quasi aktiv zu werden. Zum 1.1.25 soll das Ganze dann ans Netz gehen quasi. Und das treibt schon auch die Community um, auf jeden Fall. Und uns treibt natürlich die Frage um, wie sich das Thema gesundheitliche Chancengleichheit unter diesem neuen Institut wiederfinden wird, was für einen Stellenwert das haben wird. Und wir versuchen natürlich über den Kongress und auch über den Kooperationsverbund und die vielen Netzwerke, die damit verbunden sind, da einen Beitrag zu leisten, dass der Stellenwert natürlich nochmal, also im Idealfall sogar nochmal erhöht wird. Ne? So. Aber genau, das ist so das eine. Und das andere ist aus meiner Sicht schon auch das Versorgungsstärkungsgesetz, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Stichwort 1000 Gesundheitskioske. Damals ist quasi in die Presse gekommen. Was für uns natürlich interessant ist, wie sich niedrigschwellige Versorgung gestaltet. Ne? Also es gibt ja diese diversen Gesundheitskollektive, die sich ja auch zusammengeschlossen haben zu den Syndikaten, die auch immer mal wieder auf dem Kongress Gegenstand der Diskussion sind oder sich selber auch einbringen, auch in diesem Jahr wieder. Und so ist das quasi ja auch mit den Gesundheitskiosken oder der Planung, dass wir da genau gucken. Und da gibt's eine Veranstaltung zu. Da kommen wir quasi ins Gespräch mit dem zuständigen Abteilungsleiter vom BMG. Das ist eine Veranstaltung, die der Kooperationsverbund macht. Das ist auf jeden Fall auch, finde ich eine total spannende Diskussion. Und wie stark das BIPAM nochmal auch Gegenstand der Diskussion sein wird, auf den Fluren und in den Flächen auf jeden Fall, denke ich. Aber da das alles so aktuell ist und Herr Niesen, der Errichtungsbeauftragte, ehemaliger Gesundheitsamtsleiter in Köln, jetzt kommissarischer Leiter der BZGA und wie gesagt Errichtungsbeauftragter, wie aussagefähig er schon sein kann und wird. Er ist natürlich beim Kongress, aber müssen wir gucken. Klar. Und Herr Lauterbach ist auch da, aber wie viel er dazu auch sagen wird, müssen wir gucken. Aber das wären so drei Dinge, die ich so wahrnehme in der Public Health Szene. Und was mich aber persönlich auch noch vor allem umtreibt, ist, also ich gucke ja immer wirklich gerne auch positiv nach vorne und schaue, was kann man irgendwie aus diesen ganzen Situationen auch an Positivem sozusagen ableiten. Und eine Frage, die mich sehr umtreibt, ist, die wir auch seit 3 Jahren auf dem Kongress diskutieren, die, was ist eigentlich bewahrenswert, wenn wir sozusagen auch an Gesundheit, Umwelt und Klima denken und wie können wir es erreichen, dass wir wirklich gesunde Menschen in florierenden Ökosystemen, so hat es mal Herr Göpel letztes Jahr gesagt, bleiben können beziehungsweise es wieder werden können. Und das bringt ganz viel Fragestellungen und Prozesse und so mit sich. Und das ist so das, was mich eigentlich aktuell am meisten umtreibt.
Toll.
So, was kann der Kongress auch da für einen Beitrag leisten, sich dieser großen Frage irgendwie anzunähern? Und da hoffe ich sehr auf das im Gespräch auch mit Maya Göppel und Alena Büchs, auch für mich persönlich da so ein paar Antworten zu finden. Ja,
sehr schön. Danke für den Eindruck. Also ich finde das immer wieder spannend, so auch zu sehen. Na, du hast ja gerade gesagt, ne? Ich würde mir auch niemals anmaßen, für die ganze Public Health Szene zu sprechen. Das ist ja wirklich immer so, welchen Teil man gerade überblickt, welche Diskussionen man sozusagen mitbekommt, wie man das so sieht. Danke für deine Einschätzung. Gibt es denn was du noch loswerden möchtest?
Also neben euren Aufrufen, die ich jetzt nicht nochmal...
Doch, bitte.
Okay, kommt unbedingt. Wenn ihr es nicht schon getan habt, dann meldet euch an. Genau, kauft euch ein Ticket und seid dabei. Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann meldet euch. Dann finden wir eine Lösung. Und wenn ihr noch einen Euro übrig habt, dann nutzt den gerne auch für unsere Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Uns ist es wirklich ein Herzensanliegen, dass das ein Kongress für alle ist. Und wir merken, dass immer mehr Menschen auch nicht in der Lage sind, sich die Tickets leisten zu können, obwohl sie im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen sehr, sehr günstig sind. Mhm. Von daher macht das gerne. Und ich freue mich, wenn ihr da die Links in die Shownotes packt und dann guckt da gerne rauf und seid gerne selber dabei und gibt anderen die Möglichkeit, es zu sein.
Wunderbar. Machen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke euch für eure Zeit und das Interesse. Also, und wir ja sehen nicht mehr so uns weit, auf jeden Fall alle im März. Wobei, Claudi.
Ich weiß es noch nicht.
Ich hoffe auch.
Okay, bis dann.
Genau.
Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
So, Pascal hat in der Zwischenzeit auch rausgekriegt, dass Maren auch schon zum dritten Mal bei unserem Podcast ist. Insofern eine gern gesehene Gästin. Genau, aber jetzt würde ich gleich sagen, Medizinmucks. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous. Was hast du uns mitgebracht?
Wir machen einen Medizinmurks und zwar war das ein Artikel, so ein Kurzartikel, den ich im Deutschen Ärzteblatt gelesen hatte. Und das war ein Phänomen, was mir noch unbekannt war, aber irgendwie initial plausibel ist. Und das fand ich cool und witzig und irgendwie gut aufbereitet von den Kollegen. Da sind eine ganze Menge Leute dabei, die kann ich nicht alle nennen, sodass ich das einmal bringen wollte. Das ist ganz frisch publiziert in der zweiten, dritten Ausgabe dieses Jahres, also wirklich lag gerade erst auf meinem Tisch und die Arbeit heißt die Freitagsleukämie, ein okay. Strukturphänomen. Mhm. Genau. Und worum geht es? Es geht tatsächlich auch quasi um medizinische Mythen und offenbar ist es so, dass akute Leukämien, also in der Hämato-Onkologie, ich habe das nicht so ein Feld, wo ich da guten Einblick habe, dass akute Leukämien besonders häufig Freitagnachmittags erst diagnostiziert werden. Mhm. Das scheint so ein Phänomen zu sein. Alle, und dann stellt sich ja irgendwann die Frage, habe ich nur das Gefühl so, weil es Freitagnachmittag natürlich irgendwie ein scheiß Zeitpunkt ist, ne, für so eine Erstdiagnose, und fallen mir die deshalb besonders auf, oder ist das tatsächlich so, ne?
Okay.
Also können wir da was nachweisen, okay, ja? Und es gab wohl Daten, die so ein bisschen Bias dahin hatten, also richtig so, es könnte vielleicht tatsächlich so sein. Und dann haben sie gesagt, es gibt tatsächlich auch ein bisschen geschaut, es gibt tatsächlich andere Länder, also in einem anderen Land wurde das untersucht, Mexiko, da gab es das nicht. Ja, okay. Also da haben sie das wohl sich auch angeschaut. Jetzt haben sie einfach mal geschaut und offensichtlich sind einige Autorinnen und Autoren dran beteiligt mit verschiedenen Krankenhäusern und hämato-onkologischen Abteilungen. Haben sie geschaut und haben sich 1520 im Verlauf intensiv behandelte Patienten und Patientinnen mit akuter myeloischer Leukämie, die im Rahmen bestimmter Studien oder Register erfasst wurden, angeschaut und haben dann geschaut, an welchem Wochentag war denn diese Erstdiagnose? Mhm. Ja, einfach um zu schauen, ist das tatsächlich freitags oder nicht? Ja, und haben dann natürlich das einmal getestet und das dann noch einmal validiert anhand von einer anderen Kohorte. Und dann haben sie gesehen, dass tatsächlich am Freitag im Vergleich zu Montag, Donnerstag signifikant mehr Diagnosen von AML gestellt werden. Ja, und dann haben sie, es gibt dazu eine Grafik, ich weiß nicht, ob du die kannst du einmal vielleicht kurz öffnen, das ist diese erste Grafik, die in der Arbeit auftaucht, da sieht man diesen Sprung ganz gut, also der ist wirklich da, ne? Ist jetzt nicht so super stark ausgeprägt,
ja, trotzdem, ja.
Aber schon sichtbar, ne? Schon so, dass du denkst, da weiß man oder kann man das ein Gefühl dafür haben, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, da in der Notaufnahme zu sitzen oder in der hämato-onkologischen Abteilung wirklich denken so, das ist doch irgendwie freitags mehr als jetzt die anderen Tage gewesen, ne? So, und dann haben sie natürlich einmal probiert herauszufinden oder mit den zur Verfügung stehenden Methoden zu prüfen, also haben diese Patienten irgendeine Besonderheit? Das heißt, gibt es irgendetwas, was die quasi freitags immer zu uns bringt? Ja? Und da hat sich aber jeweils kein Unterschied gezeigt, also ist jetzt irgendwie kein anderes Gesamtüberleben oder sonst irgendetwas. Ja, die sind ja auch nicht irgendwie anders vom Schweregrad eingeteilt etc., zu Geschlecht kein Unterschied, bei den Blutwerten etc. auch nicht. Ne? Das haben sie gecheckt und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Punkt 1, und das schreiben die Autoren, es ist festzuhalten, dass die Freitagsleukämie zumindest im deutschen Gesundheitssystem vermutlich existiert. Zitat Ende. Ja? Das ist also ein reproduzierbarer Effekt und das scheint wohl so zu sein. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ja? Mhm. Und die anekdotische Idee, und die halte ich für durchaus plausibel, ist, dass das ein strukturelles Problem, könnte man jetzt diskutieren, ob das ein Problem ist, dass es weiter nachmittags kommt, würde ich aber schon sagen, oder ein strukturelles Phänomen unseres Gesundheitswesens ist, nämlich, dass wenn man jetzt quasi das Gefühl hat, dass man dann, dass irgendetwas los ist, dann gehen die erstmal zum Hausarzt, Hausärztin, vielleicht am Montag, ja, dann sagen wir, oh, nehmen Blut ab, ist irgendwie ganz furchtbar, kriegen am Dienstag den Befund oder meinetwegen Montagnachmittag, je nachdem, wie so die Strukturen vor Ort sind, sagen wir, ach du Scheiße, sie müssen zum Hämato-Onkologen, dann kriegen wir da auch noch einen Termin, aber halt am Mittwoch oder Donnerstag, ne? Ich kenne das ja aus meiner eigenen Praxis, ja, das ist ja dann noch ziemlich rasch, ne? Es ist ja nur 24 Stunden oder so, oder 48 Stunden. Und der macht dann nochmal ein Labor, vielleicht auch ausführlicher, guckt sich ein paar Sachen und dann sagt so, ich muss sie noch einweisen vom Wochenende. Und der weist sie dann halt am Freitag ein, ne? Oder sind dann vielleicht, wenn es sogar schneller gegangen ist, sind sie vielleicht sogar am Donnerstag in der Klinik vor Ort und die sagen dann aber, das können wir hier nicht ausreichend behandeln, sie müssen einmal nach XY ins Zentrum, ja, und dann tauchen die da Freitag auf. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass dadurch, dass es diese Kaskadeneffekte sozusagen gibt, dass das einfach strukturell dazu führt, dass freitags mehr kommt. Das würde auch sehr gut dazu passen, dass montags sehr viel weniger Diagnosen gestellt werden, wie man aus der Grafik sieht, weil der ja erst an den Folgetagen sozusagen entweder dann direkt eingewiesen wird, ne, oder in diesem Zentrum kommt. Ja.
Ja, ich hätte jetzt mal spontan, hätte ich gedacht, mal Montag müsste eigentlich ein hoher Zeit sein, im Sinne von, die kommen vielleicht irgendwann in der Woche, aber die Ergebnisse, alle die Ergebnisse, die quasi am Freitag, Samstag, Sonntag fertig sind, vom Labor zurückkommen, die würden dann alle kumuliert am Montag kommuniziert werden, ne? Aber das ist es ja nicht. Im Montag ist ja sozusagen das Gegenteil dazu, ne? Also Montag
denken so, oh, das muss vor dem Wochenende noch gesehen werden, den will ich nicht zu Hause lassen, der geht jetzt ins Klinikum, ne? Und ich finde das eine plausible Hypothese. Es ist halt die Frage, ist das tatsächlich schlecht? Wahrscheinlich von der vom Versorgungsaspekt her schon ein bisschen, ne? Und es wäre schöner, schnellere Wege dahin zu haben. Aber ja, kann man auch drüber diskutieren, ob, also, wenn man jetzt quasi jeden, bei dem was auffällt, immer ja, sofort eben, im Zentrum eben vorstellen würde, wäre vielleicht auch nicht optimal, ne? Also sicherlich diskussionswürdig.
Also die Geschwindigkeit kann man vielleicht mal diskutieren. Der Weg selbst finde ich eigentlich total, ist ja eigentlich der richtige, ne? Also Hausarzt als erst also keine Ahnung, inwiefern es einfach auch Fälle gibt, wo einfach der Hausarzt übersprungen werden kann oder vom Hausarzt sozusagen eine Zwischenstation übersprungen werden kann, wenn es ganz auffällig ist. Aber ansonsten ist das doch genau die Versorgungsstruktur, die wir uns eigentlich vorstellen.
Genau, ja, die Frage ist halt eben immer, ist denn sozusagen, nehmen wir mal an, man stellt sich aus welchem Grund auch immer damit montags ärztlich vor. Sei es direkt beim niedergelassenen Hämato-Onkologen, weil man beispielsweise schon Behandlung war oder so. Oder eben beim Hausarzt zu Hause. Es gibt diesen Verdacht, der Dienstagmorgen evident ist. Ja? Mhm. Dann könnte man natürlich auch sagen, Überweisung erfolgt direkt ins Zentrum und nicht noch über ein oder zwei weitere Schritte.
Mhm.
Das wäre vielleicht das, was eher wünschenswert wäre, wenn denn tatsächlich der konkrete Verdacht auf eine
wie konkret ist, kann er, genau, die Frage sozusagen, welche Möglichkeiten hast du, das schon so konkret zu machen mit deinen Untersuchungsmethoden?
Wenn ich, genau, wenn quasi das Blutbild zurückkommt und das ist in den Fällen, wo wir es gesehen haben, dann schon eigentlich eindeutig genug, dass man diesen Verdacht hat, ja. Ich meine, es gibt natürlich schon nochmal andere Wünsche, ne, dass Leute sagen, ich will nicht direkt ins Krankenhaus, ich will erstmal zum.
Ja, das ist ja auch nochmal bei einem Patientenwunsch.
Gut, ne? Aber ich denke, das ist, wenn dann das, was das ein bisschen reduzieren könnte. Ich fand es auf jeden Fall einen interessanten Punkt, weil es gibt ja auch aus anderen Gesundheitswesen so berichtete Effekte, dass, ich glaube, in den USA war das zumindest so, im House of God ist das zumindest beschrieben, dass ich weiß gar nicht mehr, welchem Monat, die alle anfangen da zu arbeiten immer. Und dass man sieht quasi in den Daten, dass da in dieser Zeit signifikant mehr Patientinnen versterben als in den anderen Monaten gemittelt, weil das war die ganzen Neulinge da sind. Also eigentlich nicht zu lachen, ja, Entschuldigung. Aber ist halt irgendwie einfach, also krass, dass man solche Effekte sehen kann, ne? Das meinte ich.
Gut.
Na gut, kommen wir mal, um diese Episode langsam mal abzurunden, noch ganz kurz zur Kontaktanzeige.
Bin gespannt.
Ich habe was mitgebracht, das habe ich direkt nach der letzten Episode gefunden und das ist ganz artig geschrieben. Es wird artig hier. Ich zitiere. Er, sehr gut aussehend, schlank, volles dunkles Haar, ledig und ohne Altlasten, erstaunlicherweise ohne Altersangabe, also
naja,
unklar, ritterliche Lebenseinstellung und Faible für Burgen und Schlösser, sucht attraktives, romantisches Burgfräulein oder junge, hübsche Adlige. Also ist auf jeden Fall in einem schönen Stil geschrieben, das muss man anerkennen. Also falls ihr euch angesprochen fühlt, dann schreibt an kontakteinzeigen@gmb.de.
Sollen wir Kontaktanzeigen entgegennehmen? Ja. Einkommensbasis schaffen. Na gut.
Einkommensbasis schaffen.
Naja, gut. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Dank, dass du auch dieser Episode Gesundheit macht Politik gelauscht hast. Wenn dir unser Kauderwelsch an Themen, Diskussionen und dem Versuch, Einblicke in die Welt der Gesundheitspolitik zu liefern, gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du uns auch unterstützen könntest, und zwar mit einem einfachen Gefällt mir oder so, was auch immer da auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst oder auf der du dich Social Media mäßig rumtreibst, gerade angeboten wird. Und auch wenn du Gedanken, Fragen, Anregungen, natürlich auch Kritik an dem hast, was wir heute gerade hier besprochen haben, bitte zögert nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder uns auch gleich zu kontaktieren. Denn es ist immer schön von euch zu hören und sozusagen einen Reality-Check von außerhalb unserer eigenen Bubble zu bekommen. Insofern freuen wir uns darauf. Und auch wenn du uns auf deinem Lieblings-Social-Media-Kanal finden solltest, dann vergesst bitte nicht, uns auch zu folgen. Dann kriegt ihr auch immer neue Infos zu neuen Episoden oder nutzt auch gleich den Kanal, um euren Kommentar oder so zu schicken. Ist vielleicht das Schnellste. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Pascal, fürs Dabeisein. An dieser Stelle nochmal Dank an Claudi für deinen Input.
Vielen Dank.
Bleibt gesund. Macht gesund. Nobody knew.